Wir lesen aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 22, ab Vers 66. Und als es Tag wurde, sammelten sich die Ältesten des Volkes, die Hohepriester und Schriftgelehrten, und führten ihn vor ihren Rat und sagten: Bist du der Christus, dann sage es uns. Er sprach zu ihnen: Wenn ich es euch sagte, dann würdet ihr es nicht glauben. Frage ich aber, dann antwortet ihr nicht und lasst mich auch nicht los. Aber von nun an wird der Menschensohn zur Rechten der Kraft Gottes sitzen. Da sagten sie alle: Bist du denn Gottes Sohn? Er sprach zu ihnen: Ihr sagt es, denn ich bin es. Sie aber sagten: Was brauchen wir weitere Zeugenaussagen? Denn wir selbst haben es aus seinem Mund gehört. Und die ganze Versammlung stand auf, und sie führten ihn vor Pilatus und fingen an, ihn zu verklagen, und sagten: Diesen haben wir als einen erfunden, der das Volk verführt und verbietet, dem Kaiser Steuern zu geben, und sagt, er sei Christus, ein König. Pilatus aber fragte ihn: Bist du der König der Juden? Er antwortete ihm: Du sagst es. Pilatus sagte zu den Hohepriestern und zum Volk: Ich finde keine Schuld an diesem Menschen. Sie aber bestanden darauf und sagten: Er erregt das Volk damit, dass er durch ganz Judäa lehrt, angefangen von Galiläa bis hierher. An jedem jüdischen Fest wurde ein Verurteilter begnadigt und freigelassen. Die Volksmenge hat die Wahl zwischen dem Mörder Barabbas und Jesus, dem König und Sohn Gottes. Wir lesen weiter im Lukas-Evangelium, Kapitel 23, ab Vers 13. Pilatus aber rief die Hohepriester und die Obersten und das Volk zusammen und sagte zu ihnen: Ihr habt diesen Menschen zu mir gebracht als einen, der das Volk verführt. Und seht, ich habe ihn vor euch verhört und habe an dem Menschen keine Schuld gefunden, deren ihr ihn anklagt. Herodes auch nicht, denn ich habe euch zu ihm gesandt, und seht, er hat nichts getan, was den Tod verdient. Darum will ich ihn züchtigen und freigeben. Er musste ihnen aber zu diesem Fest einen freigeben. Da schrien alle miteinander: Weg mit diesem und gib uns Barabbas los. Der war wegen eines Aufruhrs, der in der Stadt geschehen war, und wegen eines Mordes ins Gefängnis geworfen worden. Da rief ihnen Pilatus nochmals zu und wollte Jesus freilassen. Sie schrien aber: Kreuzige, kreuzige ihn! Er aber sagte zum dritten Mal zu ihnen: Was hat er denn Böses getan? Ich habe keine Ursache für ein Todesurteil an ihm gefunden, darum will ich ihn züchtigen und freigeben. Aber sie setzten ihm zu mit großem Geschrei und forderten, dass er gekreuzigt wurde. Und ihr Geschrei und das der hohe Priester nahm überhand. Pilatus aber entschied, ihrer Bitte zu entsprechen und gab ihnen den los, der wegen Aufruhr und Mord ins Gefängnis geworfen worden war, um den sie baten. Aber Jesus übergab er ihrem Willen. Und als sie ihn wegführten, ergriffen sie einen gewissen Simon von Kyrene, der vom Feld kam, und legten das Kreuz auf ihn, damit er es Jesus nachtrage. Jesus wird jetzt hinausgeführt zur Stätte der Hinrichtung. Wir lesen Lukas 23, die Verse 32 bis 43 vor der Predigt. Lukas 23, ab Vers 32. Es wurden aber auch zwei andere hingeführt, Übeltäter um mit ihm hingerichtet zu werden. Und als sie an die Stelle kamen, die Schädelstätte genannt wird, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie erteilten seine Kleider und warfen das Los darum. Und das Volk stand da und sah zu. Und auch die Obersten spotteten mit ihnen und sagten: Er hat anderen geholfen, er soll sich selber helfen, wenn er der Christus ist, der Auserwählte Gottes. Auch die Soldaten verspotteten ihn, traten heran und brachten ihm Essig und sagten: Bist du der König der Juden? Dann hilf dir selber. Es war aber auch oben über ihm eine Inschrift mit griechischen und lateinischen und hebräischen Buchstaben: Das ist der König der Juden. Aber einer der Übeltäter, die gehängt waren, lästerte ihn und sagte: Bist du Christus, dann hilf dir selbst und uns. Da antwortete der andere, tadelte ihn und sagte: Und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch im selben Gericht bist? Und wir zwar zu Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sagte zu Jesus: Herr, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. In unseren Lesungen sind wir schon eingetaucht in das, was damals vor 2000 Jahren geschah. Und das Blatt scheint sich für Jesus gewendet zu haben. Eine Woche zuvor zog er an Palmsonntag unter frenetischem Jubel in Jerusalem ein. Die Bedeutung seiner Ankunft war nicht zu überschätzen. Die Propheten kündigten sein Kommen seit vielen Jahrhunderten an. Ihre Weissagungen waren klar: Jesus kam als König in seine Stadt. Gott hatte ihn gesandt. Er sollte Frieden bringen. Und jetzt kreuzige ihn. Rein menschlich betrachtet ist die Sache klar. Jesus hat sich verkalkuliert. Zu sehr hat er in Jerusalem den Status quo in Frage gestellt. Zu sehr fühlten sich die Großen und Einflussreichen von ihm bedroht. Durch einen Handlanger können sie Jesus festnehmen. Sie schaffen es, die Menschenmenge gegen ihn aufzuputschen. Jesus wird in einem skandalösen Scheinprozess zum Tode verurteilt. Und er selbst ist stumm, sagt nichts zu alledem. Und jetzt hängt er an einem Kreuz außerhalb von Jerusalem. Ein gekreuzigter König. An einem Freitagnachmittag, wie hier jetzt, vor 2000 Jahren. Und hier können wir nachlesen, wie sich alles abspielt. In Vers 32 heißt es: Es wurden aber auch zwei andere hingeführt, Übeltäter, um mit ihm hingerichtet zu werden. Und als sie an die Stätte kamen, die Schädelstätte genannt wird, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Lukas sagt nicht viel über die Grausamkeit dessen, was dort geschieht. Wahrscheinlich muss er das auch nicht. Gehen wir direkt zu Vers 38. Es war aber auch oben über ihm eine Inschrift mit griechischen und lateinischen und hebräischen Buchstaben: Dies ist der König der Juden. Diesen König hatte Gott durch seine Propheten angekündigt. Durch Propheten wie Sacharja und Jesaja Jahrhunderte früher. Und hier sehen wir nun Gottes König. Und er wird hingerichtet. Während Gottes auserwählter König Jesus umgebracht wird, stehen rings um ihn herum Leute, die sich über ihn lustig machen. Vers 35, das Volk stand da und sah zu und auch die Obersten spotteten mit ihnen und sagten, er hat anderen geholfen. Er soll sich selber helfen, wenn er der Christus ist, der Auserwählte Gottes. Das Volk und die Obrigkeit, sie verspotten ihn. Wie kann Gott den Spott und den Hohn aushalten, mit dem Menschen seinen König überschütten? Selbst einer der Verbrecher, der mit ihm gekreuzigt wird, macht mit, Vers 39. Einer der Übeltäter, die gehängt waren, lästerte ihn und sagte, bist du Christus, dann hilf dir selbst und uns. Man muss sich das so vorstellen. Auf diesem Hügel vor Jerusalem stehen drei Kreuze. Jesus hängt am mittleren. Links und rechts von ihm stehen zwei weitere Kreuze. Ein Verbrecher hängt also links neben Jesus und er hat nur noch wenige Stunden zu leben. In seinem Leben hat er mit Sicherheit viel Falsches angerichtet, viel Böses. In einigen Stunden wird er sich vor Gott dafür verantworten müssen. Doch während er hier hängt, verhöhnt er mit seinen letzten Atemzügen Jesus Christus, den König, der unschuldig an diesem Kreuz sterben muss. Und so wird dieser Übeltäter zum Sinnbild der menschlichen Auflehnung gegen Gott. Gibt es etwas Tragischeres, als wenn Menschen innerlich ihre geballten Fäuste gegen Gott schütteln bis zum letzten Atemzug? Aber so muss es nicht enden. Nicht jeder reagiert so. Der andere Verbrecher weist den ersten zurecht, Vers 40. Da antwortete der andere, tadelte ihn und sagte, und du fürchtest dich nicht vor Gott, der du doch im selben Gericht bist? Und wir zwar zu Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Dieser zweite Verbrecher erkennt den Ernst seiner Situation. Nur die schlimmsten Kriminellen werden auf diese Weise hingerichtet. Das Todesurteil über ihn bringt ihn zur Einsicht, dass er zu Recht verurteilt wurde. Bald wird er vor Gott Rechenschaft ablegen. Und er fürchtet sich davor. Seine Furcht ist sicherlich berechtigt. Er hat große Schuld auf sich geladen. Dafür wird er vor dem gerechten Gott die Verantwortung tragen müssen. In Jesus erkennt er seine einzige Hoffnung. Deshalb bittet er in Vers 42, Herr Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Denke an mich. Während alle um ihn herum Spott und Hohn über Jesus ausschütten, hat dieser Verbrecher einen Moment der Klarheit. Er erkennt, dass der Schein trügt. Er erkennt, dass Jesus nicht der Verlierer ist, sondern Gottes auserwählter König. Er erkennt noch etwas. Jesus ist auf dem Weg in sein Königreich. Nicht mehr lange. Und er tritt seine Herrschaft an. In diesem Moment, während alle um ihn herum spotten, hat der Verbrecher alles ganz klar vor Augen. Jesus ist seine einzige Hoffnung. Und so wirft er sich innerlich vor dem König auf die Knie und sucht bei ihm Zuflucht. Jesus, bitte hilf mir. Ich will zu dir gehören. Ich will dir vertrauen. Wie antwortet Gottes auserwählter König über die gesamte Schöpfung? Jesus schaut den Verbrecher an und sagt, Vers 43, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Heute. Was für ein Versprechen. Jesus, allmächtiger König mit der uneingeschränkten Vollmacht Gottes, verspricht diesem Verbrecher am Kreuz, dass sein Platz im Paradies sicher ist. Du wirst mit mir in meinem Königreich sein. Ist das nicht unfassbar? Womit hat der Verbrecher sich das verdient? Womit? Er hat es sich nicht verdient. Genau das ist der Punkt. In seiner Verzweiflung bittet der König Jesus um einen Brotkrumen und König Jesus gibt ihm eine riesige Sahnetorte. Alles, wonach der Verbrecher fragt, ist, dass Jesus an ihn denkt. Jesus verspricht ihm viel mehr. Er verspricht ihm eine Beziehung. Du mit mir im Paradies. Gemeinsam. Für immer. Kein anderer Mensch in der Bibel hat je eine so felsenfeste Zusage von Jesus erhalten, wie dieser Übeltäter am Kreuz. Er wurde nie getauft, er wurde nicht konfirmiert, er hat nie Abendmahl gefeiert, er war nie Kirchenmitglied, er hat garantiert kein Geld für gute Zwecke gespendet und war garantiert keine moralische Stütze in der Gesellschaft. Er lebte ein Leben der Rebellion. Der Rebellion gegen Gott. Er brach alle Gebote und die, die er nicht gebrochen hatte, für die hatte er einfach keine Gelegenheit. Trotzdem ist er der Einzige in der gesamten Geschichte Gottes in der Bibel, dem Jesus verspricht, heute bist du mit mir im Paradies. Wir werden dort miteinander leben. Wir werden ein Riesenfest miteinander feiern. Ein Übeltäter im Paradies. Es ist ganz klar, hier geht es um gute Werke. Was hier geschieht, zeigt, was Jesus von der Vorstellung hält, dass irgendjemand durch gute Werke in den Himmel kommen könnte. Augenblicke vor seinem Tod verwirft Jesus diese Vorstellung als völlig absurd. Wenn es um gute Werke ginge, wäre das Versprechen, das Jesus ihm gibt, ein völliger Skandal. Vielleicht mit therapeutischem Wert für einen Mann in Todesangst, aber ohne sonstige Bedeutung. Dieser Übeltäter hat kein einziges gutes Werk getan und trotzdem wird er bei Jesus im Paradies sein. Was also tut dieser Mann? Er fürchtet Gott. Er erkennt das Problem seiner Rebellion gegen Gott. Er weiß, dass er von Gott Bestrafung verdient hat. Aber in Jesus erkennt er Gottes auserwählten König. In Jesus erkennt der Verbrecher seine letzte Hoffnung. Ihm wird klar, dass Jesus irgendwie den Schlüssel zum Paradies in seiner Hand hält. Ausgerechnet durch seinen Tod. Und er will nur eins, sich Jesus anvertrauen. Er entscheidet sich gegen die Spötter, gegen die Menge, für den Gekreuzigten und vertraut sich ihm an. Und Jesus gibt ihm eine Garantie für seine Zukunft und seine Beziehung mit Gott. Wie kann Jesus das tun? Als Jesus in Jerusalem einzog, kam er als gerechter König, der Unrecht vergilt. Das ist auch bitter nötig. Gerechtigkeit braucht es als Fundament für den Frieden, den er bringen wird. Trotzdem verkündigt Jesus diesem Verbrecher, der nichts als Bestrafung verdient hat: Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Freier Eintritt in den Himmel. Wie kann das sein? Beziehen wir das auf uns. Auch wir sind nicht nur Opfer, nicht wahr? Wir sind auch Täter. Wir wissen nicht immer, was das Gute ist, das wir tun sollen, aber selbst wenn wir es wissen, tun wir es oft nicht. Das Problem sind nicht nur die anderen. Wir sind Teil des Problems. Jeder Einzelne von uns, wir alle sind schuldig aneinander und vor Gott. Wenn Gerechtigkeit herrschen soll, stecken wir im selben Boot wie dieser Verbrecher. Wie kann Jesus Gerechtigkeit und Vergebung zusammenhalten? Kommt mit mir zu Vers 21, dort finden wir einen Hinweis auf die Antwort, als der zweite Verbrecher sagt: Wir sind zu Recht von diesem Urteil betroffen. Wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber, Jesus, hat nichts Unrechtes getan. Jesus hat nichts Unrechtes getan. Er ist der gerechte König, den Gott selbst auserwählt hat. Als Jesus getauft wird, spricht Gott ihn als Sohn an und sagt: Du bist mein Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Weil er nichts Unrechtes getan hat. Außer Jesus gibt es niemanden, von dem Gott das sagen könnte. Selbst die besten Menschen sitzen im selben Boot wie dieser Verbrecher. Sie gehören zu uns. Und wenn wir ehrlich sind, haben wir alle Gott die Stirn geboten. Alle. Außer Jesus. Jesus ist der eine Mensch, der Gott, seinem Vater, in allem gefallen hat. Er ist der eine Mensch, der gerecht gelebt hat, der unschuldig ist. Er hätte nie sterben sollen. Er hat keine Strafe verdient. Warum lässt Gott Jesus sterben? Beziehungsweise eigentlich ist das gar nicht die richtige Frage. Gott ist hier kein passiver Zuschauer. Die richtige Frage lautet: warum sandte Gott Jesus in diese Welt, in der er unschuldig sterben wird? Warum sandte Gott Jesus in eine Welt, in der er unschuldig sterben wird, an einem Kreuz, obwohl er nichts falsch gemacht hat? Wie genau sieht Gottes Plan aus, den Jesus hier ausführt? Nun, Gottes Plan sieht so aus: Gott hat Jesus an meiner Stelle bestraft. In seinem unschuldigen Tod nimmt Jesus freiwillig, aus Liebe, Gottes gerechten Zorn auf sich. Den Zorn, der eigentlich mir gelten sollte. Jesus bezahlt die gerechte Strafe, damit ich Vergebung empfangen kann. Seht ihr, Gott, ein Gott der Liebe, kann nicht einfach so tun, als ob das, was wir angerichtet haben, nichts ausmacht. Es macht etwas aus. Aber durch das, was Jesus tut, kann Gott nun sagen: Ja, es macht etwas aus. Aber es hat sich erledigt. Der König hat die Strafe ein für allemal bezahlt. Der Tod Jesu für mich sprengt meine Vorstellung darüber, wie groß, wie breit, wie tief die Liebe meines Königs für mich ist. Jesu Liebe ist größer, als dass ich sie jemals vollständig begreifen könnte. Eine der größten Überraschungen für mich in Australien war der englische Name für Karfreitag, Good Friday, der gute Freitag. Nie hat es einen besseren Freitag gegeben. Nie wird es einen besseren Tag geben als diesen guten Freitag, als Jesus erfüllt von Liebe sein Leben für uns gibt, für Verbrecher und Übeltäter, für Leute wie mich. Weil mein König für mich starb, kann meine Auflehnung gegen Gott vergeben werden. Wenn Jesus dein König ist, dann wird er auch dich in seinem Königreich willkommen heißen. Für eine ewige Freude, gemeinsam mit ihm zu leben, gemeinsam mit ihm zu feiern. Wo stehe ich bei der Kreuzigung von Jesus? Am Kreuz begegnen wir Jesus inmitten von zwei Verbrechern. Ihr Schicksal entscheidet sich an ihrer Reaktion auf Jesus. Jesus drängt sich niemandem auf, aber denen, die ihm Glauben schenken, die ihre Hoffnung auf ihn setzen. Ihnen gibt der felsenfeste Gewissheit, du wirst mit mir im Paradies sein. Wie also treten wir ihm gegenüber? Wahrscheinlich stimmen die meisten zu, dass man Jesus nicht verspotten sollte. An diesen Gedanken kann man sich eher gewöhnen, als daran, Zuflucht bei ihm zu suchen, wie dieser Verbrecher. Zuflucht bei Jesus suchen heißt, dass ich mich auf Jesus verlasse und nicht auf mich selbst. Und das ist das Schwierige, nicht wahr? Wir alle wurden dazu erzogen, aus eigener Kraft unsere Ziele zu erreichen. Wir wurden darauf getrimmt, uns selbst zu vertrauen. Wir sind die Meister unseres Schicksals. Unabhängig. Wir verlassen uns auf niemand außer uns selbst. Wenn ich mir vornehme, in den Himmel zu kommen, dann indem ich selbst gut genug bin und nicht indem ich mich auf Gott oder irgendjemand anderen verlasse. Als Mensch mag man denken, dass man gut genug sein kann. Vielleicht denkt man auch, dass man gut genug sein muss. Gott denkt ganz anders. Gott akzeptiert uns nicht wegen unserer eigenen Leistung. Und der Grund dafür ist ganz einfach. Wenn ich mich auf meine eigene Leistung verlasse, verlasse ich mich nicht auf Gott. Ich lebe weiter in Auflehnung gegen Gott. Deshalb fragt Gott nicht danach, was wir geleistet haben, sondern auf wen wir uns verlassen haben, wem wir uns anvertraut haben. Wenn ich bei Jesus Zuflucht suche, wie der zweite Verbrecher, verlasse ich mich nicht mehr auf mich selbst. Ich verlasse mich auf Jesus, der die Strafe für mich gezahlt hat. Und das ist das Ende meiner Auflehnung. Und Gott sagt, willkommen. Willkommen zu Hause bei Gott. Wie steht es mit dir? Heißt Gott dich willkommen? Bist du wie der zweite Verbrecher? Suchst du Zuflucht bei Jesus? Wenn du ihn um einen Brotkrumen bittest, Jesus, denk an mich, dann schenkt er dir unendlich viel mehr. Man kann eine Karfreitagspredigt nicht abschließen ohne eine Vorschau auf Sonntag. Wenn Jesus tot geblieben wäre, hätte er dem zweiten Verbrecher ein leeres Versprechen gegeben. Jesus gibt sein Versprechen im Bewusstsein, dass sein Tod am Kreuz nicht das Ende ist, sondern der Anfang. Er weiß, Gott wird ihn wieder zum Leben erwecken. Und ich denke, auch diese frohe Gewissheit macht den Karfreitag zum guten Freitag. Lasst uns zum Abschluss beten. Allmächtiger Gott, wir danken dir für dieses Beispiel, diesen zweiten Verbrecher, an dem wir sehen, dass es nicht auf uns ankommt. Dass es tatsächlich einer Rebellion und Auflehnung gegen dich entspricht, wenn wir uns auf uns selbst verlassen, auf unsere guten Werke, wer wir sind. Herr, wir sind schuldig der Auflehnung dir gegenüber. Und wir brauchen deine Vergebung. Danke, dass du Vergebung möglich gemacht hast durch deinen Sohn Jesus am Kreuz. Danke, dass der unschuldige König für die Schuldigen gestorben ist, damit wir durch sein Leben ins ewige Leben eingehen können. Herr, brich du unsere Herzen auf, all das Verhärtete, alles, was uns daran hindert, die Tiefe deiner Liebe zu verstehen, alles, was uns daran hindert, Jesus Christus als König anzunehmen, dem wir vertrauen. Tu dein Werk in uns. Mach unsere Herzen weich und offen für die Liebe, die du uns erwiesen hast. Das bitten wir dich um Jesu Willen. Amen. Und es war um die sechste Stunde, da kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und die Sonne wurde verfinstert und der Vorhang des Tempels zerriss mitten in zwei. Und Jesus rief mit lauter Stimme, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Als aber der Hauptmann sah, was da geschah, pries er Gott und sagte, wirklich, dieser ist ein gerechter Mensch gewesen. Und als die ganze Menschenmenge, die gekommen war und zuschaute, sah, was da geschah, schlugen sie sich an ihre Brust und kehrten wieder um. Aber alle seine Bekannten und die Frauen, die ihm aus Galiläa gefolgt waren, standen etwas entfernt und sahen das alles. Und sie, da war ein Mann mit Namen Josef, ein Ratsherr, ein guter und gerechter Mann, deren Beschluss und ihrem Handeln nicht zugestimmt hatte. Er war von Arimathäa, einer Stadt der Juden, und wartete auch selbst auf das Reich Gottes. Der ging zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. Und er nahm ihn herab, wickelte ihn in ein Leinentuch und legte ihn in ein Felsengrab, worin noch nie jemand gelegen hatte. Und es war Rüsttag und der Sabbat brach an.